Ich heiße Michael Haller. Ich bin Kommunikations- und Medienwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Journalismusforschung. Ich hatte bis 2010 den Lehrstuhl für Journalistik an der Universität Leipzig. Dann bin ich altershalber von der Universität aus gesehen in den Ruhestand versetzt worden, aber bin seither leite ich das Institut für europäische Kommunikations- und Journalismusforschung auch in Leipzig. Das ist ein kleines, reines Forschungsinstitut und dort darf ich den wissenschaftlichen Bereich als Direktor leiten.
Und Sie wurden von der Otto Brenner Stiftung gebeten, etwas zu untersuchen im Journalismus im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Wie sind Sie
das korrigieren? Sonst ist die Frage nämlich sonst falsch. Ich habe das der Otto Brenner Stiftung vorgeschlagen.
Okay, aber im Prinzip ist das Thema dasselbe. Es geht darum, wie sich Journalisten, wie sich Medien, wie sich Publikationen verhalten haben in dieser als Flüchtlingskrise bezeichneten Fluchtbewegung aufgrund des Syrienkrieges, aufgrund der wirtschaftlichen Situation in anderen Ländern. Was haben Sie da als Hauptthese festgestellt?
Also wir haben mehreres festgestellt, weil wir ganz unterschiedliche Medien untersucht haben. Immer die tagesaktuellen Medien, also Informationsjournalismus, Online-Medien, die sogenannten Leitmedien, also die großen meinungsführenden Tageszeitungen und die Lokal- und Regionalpresse. Und da haben wir festgestellt, dass alle drei Medienwelten eigentlich das Wording, ja, die Art und Weise, wie bestimmte Dinge begrifflich gefasst und in der Öffentlichkeit vermittelt wurden durch das politische System, so eins zu eins eigentlich übernommen haben. Man kann das sehr schön an dem berühmten Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, festmachen. Dieser Satz ist von den Journalisten in der Bundespressekonferenz, als er am 31. August 2015 fiel, gar nie hinterfragt worden. Also die Aufgabe, ja, das kleine Einmaleins des Journalisten ist, zu fragen. Also wir, wer ist das wir? Sind wir Journalisten gemeint oder ist damit nur die Regierung gemeint oder ist die ganze Bevölkerung gemeint oder ist Europa gemeint? Wer ist das wir überhaupt? Ist es ein Pluralis Majestatis? Und wir schaffen, was heißt schaffen? Was genau, bis wann genau, wo genau, mit welchen Mitteln genau? Und das, was ist das eigentlich? Ja? Sie haben da nur eine Dachmarke Flüchtlinge. Und das stimmt auch, die Dachmarke stimmt nicht. Wir haben nicht nur Flüchtlinge, wir haben nur wenige Flüchtlinge. Wir haben nur eine kleine Minderheit, der zu uns kommt, das sind Flüchtlinge. Also warum sagen Sie, liebe Bundeskanzlerin, nicht die Migranten? Und unter den Migranten gibt es ganz unterschiedliche Kategorien. Da fällt nur eine Minderheit, fällt unter die Genfer Flüchtlingskonvention. Also wir bitten, das wäre die Aufgabe des Journalismus gewesen, wir bitten hier um Präzision, Genauigkeit, damit wir wissen, was sie eigentlich vorhaben politisch. Das ist so, wäre eigentlich normaler Journalismus. So müsste der eigentlich noch stattfinden, nach meinem Verständnis von Journalismus. Stattdessen werden einfach die großen sozusagen Überschriften, ja die politischen, ich sag's jetzt mal zugespitzt, Phrasen, werden sofort aufgenommen, weil man mit der Politik in eins geht und werden so in die Öffentlichkeit getragen. Das wäre so ein Befund von einer Reihe von Befunden.
Da man Sie nun eingeladen hat zu dieser medienpolitischen Tagung, die im Kontext steht, Krise des Journalismus, Glaubenskrise, ja, nein, wie kommt man da raus, wenn es sie tatsächlich gibt? Vermuten Sie, dass dieses Ereignis ein Schlüsselerlebnis war, das gekratzt hat an dem, was man tatsächlich Vertrauen nennen kann, obwohl es auch Umfragen gibt, wie zum Beispiel aus Allensbach, wo gesagt wird, gerade die Öffentlich-Rechtlichen und bestimmte Printpublikationen genießen nach wie vor ein sehr hohes Vertrauen.
Nicht Vertrauen, aber Glaubwürdigkeit. Das wird immer auch wieder in Eins gesetzt und ist nicht eins.
Wo machen Sie da den Unterschied? Ja.
Man muss sagen, dass in weiten Teilen der Bevölkerung in gewisser Weise eine Art, man könnte fast sagen, schizoides Verhältnis zu den Medien da ist. Sie wissen auf der einen Seite, weil sie es auch so gelernt haben, dass die großen journalistischen Medien noch sozusagen das Beste ist, ja, was wir haben, wenn wir uns informieren wollen. Gleichzeitig aber sind sie sehr misstrauisch geworden und haben das Gefühl, dass der Kontext, in dem die Nachrichten kommen, der Kontext identisch ist mit dem Kontext, in dem die Politik agiert. Also so gesehen kann man sagen, wenn man es ins Positive wenden will, weite Teile der Bevölkerung gehen kritisch und in gewisser Weise auch differenziert mit den Medien um. Sie sagen, wir brauchen sie, aber wir glauben nicht mehr alles, was in den Medien steht. Ja?
Aber weil Sie mich zu Recht kritisiert haben, weil das nicht dasselbe ist, Vertrauen und Glaubwürdigkeit, ja. Aber hängen die beiden Themen nicht zusammen? Also ich kann doch wirklich nur jemandem vertrauen, wenn ich ihm vielleicht eine gewisse Glaubwürdigkeit entgegenbringe. Oder ist das eine Hassliebe? Ist das Gewohnheit? Was ist es?
Sie machen da ein Fass auf. der Begriff des Vertrauens in unserer Gesellschaft wird seit 10, 15, 20 Jahren in gewisser Weise missbräuchlich gehandhabt, indem sich die Institutionen, die Medien, die Parteien, die Wirtschaft, die Unternehmen und so stellen immer Vertrauensfragen. Ja? Sagen, vertraut die Bevölkerung uns? Aber eigentlich, wenn man das Vertrauen, den Begriff ernst nimmt, was damit gemeint ist, ist immer damit ein interpersonales, sozusagen individuelles Verhältnis, eine Beziehung gemeint. Weil das Wort kommt, entwicklungspsychologisch gesagt, vom Verhältnis vom Kleinkind zur Mutter oder zu den Eltern, zu den Erziehungsberechtigten. Hier wird ein sogenanntes Urvertrauen aufgebaut. Und so ist dann auch unter Erwachsenen, in der Erwachsenenbevölkerung eigentlich Vertrauen immer interpersonal. Und es hat eine gewisse Bedeutung, dass gerade die politischen Institutionen nicht mehr fragen, finden Sie unsere Programmatik überzeugend, sondern sie fragen, vertrauen Sie uns. Das ist in Wahrheit zu Ende gedacht eine Entpolitisierung des politischen Diskurses, die Vertrauensfrage.
Aber ist das nachvollziehbar? Ich hab's insofern verstanden, als dass ich wiederum glaube oder das sehe, dass genau dieses Vertrauenssystem Facebook und Co. ja übernommen haben. Ja, dass man sich sozusagen in seiner Peer Group oder in seiner Echokammer bewegt mit Menschen, denen man eigentlich, ich sag mal, sowas wie einen Vertrauensvorschuss gibt, weil man annimmt, dass das, was von den anderen kommt, glaubwürdig ist wiederum.
Es ist die Simulation von Vertrauen, weil das ein tolles Geschäftsmodell ist. Ja? Wenn ich vertraue rundherum, dann bin ich auch bereit zu geben, ja? Nämlich im Zweifelsfalle Daten. Ja?
Aber es kann ja dann trotzdem sein, dass ich den Menschen, denen ich folge oder die mir folgen, dann doch eine gewisse Glaubwürdigkeit entgegenbringe. Oder nee, sie sind glaubwürdig und ich gebe ihnen Vertrauen damit.
Also wenn wir jetzt von Social Media reden, dann ist das Schlimme oder Schwierige ja, dass genau dieser Missbrauch stattfindet. Das sieht man ja gerade bei jungen Menschen, ja, die dies meinen. Ja, die meinen ja, das ist ja sozusagen eins, ich vertraue dieser Peer Group, die ich da jetzt habe und darum gebe ich denen, glaube ich, und erleben schreckliche Dinge. Ja, werden geoutet, ja, werden bloßgestellt, werden mit Mobbing und dergleichen mehr verfolgt und brechen dann in sich zusammen, weil sie gemerkt haben, dass sie einem Phantom vertraut haben.
Ich mache regelmäßig, zumindest auf Twitter oder auch in meinen Sendungen, ich streue Sand ins Getriebe, indem ich sage, misstraut allen, auch mir, der Sendung. Ja. Hinterfragt kritisch, was ihr jetzt hört. Okay. Hinterfragt auch kritisch, was andere sagen. Aber das ist ja ein praktisch ein negativer Ratschlag, zu sagen, misstraut uns, eigentlich seid nicht kritisch. Wie wäre denn ein produktiver Ansatz?
Also ich sehe das genauso wie Sie. Ich in der Journalisten-Aus- und Weiterbildung halte ich es für einen ganz wichtigen Teil und ich bemühe mich, das auch so zu vermitteln, dass die jungen Menschen lernen, nicht zu vertrauen, sondern das hängt auch mit Haltung zusammen. Eine wirklich neutrale Haltung, bei der man nur bei sich selber mal zunächst bleibt und das, was die anderen sagen, nur mal als Informationen aufzunehmen und zu sagen, aha, der sagt mir das, jener sagt mir jenes und das mal in eine Beziehung, was die Leute sagen, also die Aussagen in eine Beziehung zu bringen, statt hinter die Aussagen immer gleich das auf die Person bezogene Vertrauen, ja, als erstes zu bringen. Das führt eben dazu, dass wir so viele Falschinformationen auch in den Medien haben, weil viele Journalisten diesen Unterschied, eine Aussage nur mal als eine Aussage zu prüfen und zu gewichten und die Person, die damit verbunden ist, zu trennen, weil das auch leider junge Journalisten Schwierigkeiten damit haben. Junge unausgebildete, also journalistisch nicht ausgebildete junge Menschen erst recht. Die gucken erstmal an, ach, das ist ja ein netter Mensch, ja, mit dem habe ich ja schon fünfmal irgendwie getwittert oder irgendwas. Ja, der sagt mir das jetzt, ist ja Wahnsinn, was der mir sagt, ist ja unglaublich und gleich wird es weiter verbreitet, ja, mit Likes und Shares und so weiter und so weiter. Und dass man hier wieder lernen muss, was eigentlich früher in der analogen Welt eigentlich eher selbstverständlich war, dass man einfach mal sagt, das ist ja interessant, was du mir da mal erzählst, aber jetzt habe ich da ein paar Rückfragen. Ja? Und das müssen die jungen Menschen in der Internetwelt erst lernen.
Aber es gibt ja dennoch so etwas, auch die Seefahrt lebt ja davon, von Leuchttürmen. Da sagt man Leuchttürme und in den Medien sagt man dann tatsächlich sowas wie wie die ARD, wie das öffentlich-rechtliche System, das eben nicht marktgetrieben ist, ist der Garant für nachgeprüfte Fakten und so weiter, auch wenn da Fehler passieren. Aber das ist unheimlich wichtig, dass es eben diese Leuchttürme gibt. Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass selbst Leuchttürmen zu misstrauen ist. Dieses ständige Misstrauen, vergiftet das nicht irgendwie dann aber dennoch so etwas wie eine produktive, optimistische, zukunftsorientierte Lebensweise? Ja. Sollte man nicht tatsächlich ein Modell entwickeln, zu sagen, alle machen Fehler, Irren ist menschlich, aber es gibt dennoch etwas, woran ich mich orientieren kann?
Ja, ich meine, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Man darf jetzt, ja, wenn wir sagen, man muss eher mal, ich gebrauche auch nie das Wort Misstrauen, ich gebrauche das Wort Skepsis. Dass man aus einer skeptischen Haltung heraus sich das einfach mal anhört. Und wenn dann ja, sozusagen vertrauensbildende Maßnahmen damit verbunden sind, also der andere nennt seine Quellen, ja, sagt, wo er es her hat. Das ist übrigens eben auch die Aufgabe des Journalismus, wenn er in dem Sinne jetzt glaubwürdiger werden will, dass er Transparenz herstellt. Und wenn mein Gesprächspartner darüber, wie er zu der Aussage gekommen ist und auf was er sich stützt, mir gegenüber Transparenz herstellt, dann kann ich meine Skepsis abbauen.
Und was vielleicht noch im philosophischen Sinne interessant ist, dass wir einfach uns darauf einstellen müssen, dass wir die Wahrheit nie erkennen können.
Ja, also da muss man aufpassen, dass wir da nicht, aus einem Laienbetrachtung zu diesen erkenntnistheoretischen Problemen auch mit falschen Vorstellungen an den Journalismus herangehen. Die Wahrheitsfrage, erkenntnistheoretisch jetzt gesagt, ist im Grunde genommen eine Frage nicht der Vermittlung von Realität, sondern der Erklärung von Welt. Ja? Jetzt Welt im erweiterten Sinne. Ja? Also die Kritik der reinen Vernunft, um mit Kant zu reden, hat eine andere Fragestellung, nämlich nicht die Fragestellung, kann ich die Realität, wie sie um mich herum sich darstellt, mit meinen Sinnesorganen wahrnehmen und an Dritte vermitteln, sondern stellt die Frage, kann ich den Sinnzusammenhang der Welt jenseits, ja, darum ist es eben eine Metaphysik, die Wahrheitsfrage im Sinne des deutschen Idealismus, kann ich sie jenseits der Realität einen Sinnzusammenhang mir so denken, dass er außerhalb und unabhängig von mir besteht? Und dann sagt er eben, das geht wohl nicht. Ja? Also wieder zurück auf den Boden, auf dem Journalismus stattfindet. Journalismus ist ein, man könnte sagen, ein Beobachtungssystem in unserer Gesellschaft dazu da, aktuelle Veränderungen, die in der Realität stattfinden, die nicht fiktional sind, die auch nicht nur rein kognitiv sind, sondern die mit den Sinnesorganen aufgenommen werden, diese Beobachtungen zu prüfen, ob sie intersubjektiv zutreffend sind, wenn wir jetzt also philosophisch reden. Die intersubjektive Gültigkeit von Aussagen nennen wir im umgangssprachlich objektiv. Ne? Also, dass hier ein runder Tisch steht, ja, der wiederum auf dieser Bühne ist, das stimmt oder es stimmt nicht oder ich bin nicht da und weiß es nicht. Ja? Mehr gibt's nicht. Ne?
Aber die Tagesschau kann ja in ihrer subjektiven Beobachtung, was die Ukraine-Berichterstattung oder die Fluchtbewegung anbelangt, ja in dem Milieu, in der sie aus journalistischer Erfahrung mit ihrem Handwerkzeug schöpft, tatsächlich die Wahrheit so abbilden, dass sie zu der Erkenntnis kommt, so ist es gewesen. Und andere Menschen, die wiederum vielleicht in der Nähe waren oder aus einer anderen Perspektive denselben Vorgang betrachten, sagen, nee, hier irren die Journalisten, die das darstellen. Und insofern kommt man sich nicht näher, weil letzten Endes, ja, wer weiß es denn das wirklich?
Ja, aber das ist jetzt die Frage, über was wir reden. Wenn wir darüber reden, ist um so und so viel Uhr und Sekunden Teile dieses Flugzeugs, ja, abgestürzt und sind hier gefunden worden. Darüber kann man Eindeutigkeit herstellen. Ja? Und da kann man, egal von welcher Seite man kommt, sagen, entweder das war um diese Uhrzeit oder die Uhren liefen falsch, dann müssen wir das nochmal, ja, über die sozusagen die Raumzeitgrößen, also Ort, Uhrzeit und so weiter, haben wir weltweit eine Konvention mal beschlossen und danach messen wir die Zeit und nach Länge und Breitengrade oder eben die weiterentwickelten Formen, wie sie über Satellitenortung stattfinden, können wir eindeutiger aussagen. Machen. Und wenn dann einer kommt und sagt, nein, das war aber nicht von dem Flugzeug, sondern es war von dem Hubschrauber, dann muss man halt das Material untersuchen und das kann man eindeutig machen. Eine andere Frage ist die der Perspektive. Ja? Das heißt also, wenn ich nur von hier aus auf diesen Tisch blicke, sehe ich nur, was auf dieser Seite vom Tisch ist. Ich kann nicht sehen, dass auf der Rückseite des Tisches vielleicht Beschädigungen oder Klecksereien oder sowas drauf ist. Und der andere, der kommt aber nur von der Seite, das sieht meine Seite nicht und sagt, die haben, das ist ja völlig falsch, was die da geschrieben haben. Der Tisch ist ja auch von der anderen Seite völlig verkleckert. Dann muss muss ich sagen, es ist nicht falsch, sondern ich habe nur einen Teil von dem Tisch beschrieben und nicht den ganzen Tisch. Und das ist im Grunde genommen die Debatte, ja, gegenüber der Einseitigkeit der Medienberichterstattung. Dass es Falschberichterstattung immer schon gegeben hat, weil man sich schlicht irrt, ja, und Täuschungen aufsitzt, das ist nichts Neues. Das Problem ist, dass angesichts der zunehmenden Komplexität von Prozessen und Vorgängen die Einseitigkeit der Betrachtung zu wenig reflektiert wird von den Journalisten. Ja. Dass sie den Teil oder die eine Sicht, die sie haben, für die ganze Sicht halten. Und da, so entsteht dann auch, wenn sie so wollen, dann eben ja, Lückenpresse und dann Lügenpresse in der Polemik. Ja. Ich bin viel in den neuen Bundesländern und gerade in Sachsen unterwegs, zwangsläufig, wenn Sie so wollen, weil ich auch für dortige Medien versuche, das Lesergespräch wieder in Gang zu kommen. Und das, was dort eigentlich reklamiert wird, das ist die Einseitigkeit. Und das meinen Sie auch mit Lügenpresse. Das hätte aber alles zu weit geführt, wenn ich das jetzt da noch ja, ausgeführt hätte, da gegen den Nürnberger mit seiner Anti-Lügenpressen-Ding. Das ist nicht das Thema.
Haben Sie einen praktikablen Vorschlag, wie man diese Einseitigkeit auflösen kann, die ja nicht unbedingt absichtsvoll passiert, ja, sondern weil mitunter die Zusammensetzung von Redaktionen so ist, wie sie ist?
Ja, also der erste Schritt ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist Transparenz herstellen über die Quellen und aber auch über das, was ich nicht weiß. Das fällt Journalisten besonders schwer, ja, zu schreiben, dass ich eben nur diese Seite dieses Tisches hier euch, liebe Leser, beschreiben kann. Ich habe leider keine Möglichkeit gehabt, auf die andere Seite zu kommen. Das kann sein, dass da auch noch interessante Dinge waren. Wenn es euch wichtig ist, also die Leser auch einbeziehen, als sozusagen nicht nur als Feedback, sondern als Kommunikatoren mit einbeziehen. Also zum Beispiel, wenn man ein Interview vorhat mit einer wichtigen, einem Entscheidungsträger, das vorher mit seinen Publika besprechen und sagen, welche Fragen brennen euch eigentlich unter den Nägeln. Ja? Also auf diesem Wege, man muss sie ja nicht alle stellen, aber man hat damit auch ja, seinen Horizont mal erweitert. Also das, was ich nenne, ist einfach eben den Perspektivenwechsel vornehmen. Also die Fragen, Probleme, Vorgänge, Ereignisse auch aus der Sicht derjenigen ins Auge fassen, für die ich kommuniziere. Das fällt den Journalisten unglaublich schwer. Und das Dritte ist natürlich tatsächlich, was mit der Transparenz auch schon verbunden ist, das ist eine hohe Zuverlässigkeit in handwerklicher Hinsicht. Ja? Also nicht mehr schludern und immer dieses Copy and Paste, was in Online-Medien ist, ist ja ein Grauen, ja, was da oft produziert wird. Auch eben, was wir versuchten, aber es ist uns vielleicht nicht so recht gelungen, zu sagen, dass eben der real existierende Online-Journalismus eben nicht auf dem Niveau ist, ja, auf dem wir ihn gerne hätten. Ja. Ja, ich könnte Ihnen jetzt nur die Schlagzeilen vorlesen, die heute in den für qualitativ gut geltenden Online-Medien wie Spiegel.de oder Tagesschau.de, jetzt zum Ende der Jamaika-Sondierungsgespräche. Da kommen Ihnen die Tränen, ja, weil das durchsetzt ist mit Spekulation, also in Berichten durchsetzt ist mit Spekulationen, mit Unterstellungen, ja, mit Interpretationen, ja, mit allem Möglichen, ja, nur nicht mit dem einfachen Anspruch, die User einfach mal zu informieren.